Vielen Dank für dieses Lied und ich denke, das passt sehr schön zum Thema und einfach diese Aufforderung, dass wir keine Angst haben sollen zu lieben und ich denke, ihr werdet sehen, das wird sich gleich auch in dem Bibeltext, der vor uns steht, widerspiegeln. Genauso interessant fand ich deinen Eingangsvers. Aus demselben Buch, aus dem auch der Vers ist, der heute vor unseren Augen steht. Und interessanterweise auch ein ähnlicher Satzaufbau. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Dieser Satz besteht aus drei Teilen. Gott hat uns seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und wenn man über diesen Vers nachdenkt, dann ist es interessant, wenn man sich zunächst mal die Mitte dieses Verses herauspickt, denn ich denke, das ist die zentrale Botschaft, dass Christus für uns starb. Und ich denke, an einem Sonntag, wo wir Abendmahl feiern, umso mehr. Und der Satz vorneweg und der Satz hinten dran, der erklärt eigentlich, oder der macht das Bild rund. Aber wir wollen uns nicht mit Römer 5, Vers 8 beschäftigen, sondern mit einem anderen Vers aus dem Römerbrief, nämlich aus dem Kapitel 15, den Vers 7. Und dieser Vers 7, den ihr hier für alle die in der hinteren Reihe, damit ihr das gut sehen könnt, habe ich das mal sehr groß gemacht. Der Vers heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ist das nicht ein wunderbar einfacher Vers? So plausibel und eigentlich ideal, um das eigentlich so als Überschrift draußen über unsere Tür zu hängen. Gut, da hängt jetzt das Kreuz, aber ich denke, ein sehr einfacher Vers, um damit das zu überschreiben, was Gemeinde ausmacht. Christus nimmt uns an. Wir nehmen einander an und das alles zur Ehre Gottes. Wunderbar einfach. Nehmt einander an, einander annehmen. Ein Imperativ, eine Aufforderung. Aber wenn man etwas länger darüber nachdenkt, dann stellt man relativ schnell fest, dass diese Worte, die dort stehen, vielleicht gar nicht so einfach sind. Wie sieht das bei euch aus? Dieser Vers, der hat mich, als ich darüber nachgedacht habe, in verschiedene Weisen angesprochen. Wenn man diesen Vers liest, kommt einem dann nicht manchmal so direkt in den Sinn, will ich das denn überhaupt? Will ich Menschen so annehmen, wie sie sind? Und wenn wir ehrlich sind, dann kommen wir ziemlich schnell zu dem Punkt, dass wir sagen, nö, will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte bei sehr, sehr vielen Menschen, dass sie sich verändern. Oder bei manchen ist mir das eigentlich auch egal. Da reicht es mir, wenn ich die von Ferne sehe. Und dann egal. Je nach dem, wie ich so drauf bin, da würde es mir auch gar nicht schwerfallen, eine ganze Liste von Namen zu erstellen. Und zu jedem hätte ich da so meine Gedanken und konkrete Vorstellungen, wie derjenige sich doch bitte verändern sollte. Ich weiß nicht, wie es dem einen oder anderen von euch ging. Eure Schulkarriere ist ja schon eine ganze Weile her. Gut, bei der einen oder anderen vielleicht noch nicht ganz. Wenn ich einen Unterricht gehasst habe, also alles, was so mit Sprachen zu tun hatte, das war mir wirklich ein Graus. Und noch ein viel mehr Graus war mir der Deutschunterricht. Weil immer, wenn es ums Interpretieren ging und irgendwie da muss man sich Gedanken drüber machen, ich denke, nee, was hat er sich da wieder für einen Knoten ins Hirn gemacht und was will uns jetzt der Autor damit sagen? Ne? Ihr kennt diesen Spruch. Und mein Deutschlehrer, auch gleichzeitig mein Klassenlehrer, ich glaube, ihr kennt den Herrn Naulin, ne? Den habt ihr auch, genau, das war mein Klassenlehrer und auch mein Deutschlehrer. Und damals in der Zeit, da war es auch total populär, Bertolt Brecht. Kennt ihr sicher alle, sehr, sehr bekannter deutscher Schriftsteller. Und dieser Herr Brecht, der hat auch so Kurzgeschichten geschrieben. Nämlich Kurzgeschichten über einen Herrn Keuner oder auch Herr K. genannt. Und da gibt es eine Geschichte, die passt eigentlich sehr gut zu diesem Vers. Und da heißt es, also der Herr K., das ist so ein Denker, das ist so ein Alltagsphilosoph. Und die Geschichte geht wie folgt. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge dafür, dass er ihm ähnlicher wird. Wer? Der Entwurf? Nein, sagt Herr K., der Mensch. Das war die ganze Geschichte. Also deswegen heißt es ja Kurzgeschichte, relativ kurz. Aber ich weiß nicht, was ihr bei dem Hören dieser Geschichte so denkt. Für mich, mit unserem vielleicht auch christlichen Selbstverständnis, kommt da direkt so ein Widerspruch auf. Kann das wirklich wahr sein? Was will er mir damit sagen? Der Mensch, der hier geliebt wird, der soll sich verändern und dem Entwurf ähnlicher werden. Wir kommen später nochmal auf diese Aussage zurück. Nehmt einander an, so heißt es in diesem Vers. Das fällt uns ja manchmal schon schwer bei den Menschen, die wir gern haben, bei den Menschen, die wir lieben. Vielleicht sogar vor allen Dingen bei diesen Menschen. Aber bei den anderen ist uns das ja oft noch viel egaler. Aber gerade bei den Menschen, die wir lieb haben, Menschen, die uns etwas wert sind, schauen wir nicht da auch am liebsten genau hin und entdecken immer wieder Ecken und Kanten und Angewohnheiten und Wesenszüge, die uns nicht so gefallen, die wir am liebsten ändern wollen? Einander annehmen. Das stößt bei mir auch beim ersten Mal, wenn ich so darüber nachdenke, auf ganz schön heftigen Widerstand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ich da der Einzige bin. Aber auf einer anderen Ebene, da denke ich darüber nach, ob auch ich mich angenommen weiß. Es geht ja, es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es geht ja immer um zwei Parteien. Weiß ich mich angenommen? Wo fühle ich mich wohl? Im Grunde da, wo ich sein kann, wie ich bin. Da, wo ich mich nicht verbiegen muss, um gemocht zu werden. Wo ich keine Angst haben muss, abgeschrieben zu werden. Wo ich verstanden werde. Wo nicht jedes Wort, was ich sage, auf die Goldwaage gelegt wird. Wo ich offen und ehrlich meine Meinung sagen kann. Wo ich nicht diplomatisch vorgehen muss. Wo ich nicht Angst haben muss, ausgestoßen zu werden, vielleicht am Rande zu stehen. Wo ich mal nicht so denke und rede und handle und funktioniere, wie man das von mir erwartet. Wo habe ich einen solchen Ort? Ist das meine Ehe, meine Familie? Oder sorgt genau da gerade einer dafür, dass ich seinen Ideen immer ähnlicher werde? Oder ist es mein Arbeitsplatz? Sind es meine Freunde? Das ist ja das Schöne, die kann ich mir in der Regel immer selber aussuchen. Oder ist es die Gemeinde, mein Hauskreis, die Gemeinschaft mit den Geschwistern, wo auch immer. Ich denke, dieser Vers, der hat auch noch eine ganz andere Seite. Es ist ein Vers voller Sehnsucht, weil er von etwas spricht, wo man sich zu Hause fühlen kann, wo vielleicht auch so ein Stück Wehmut aufkommt, wenn man über ihn nachdenkt. Vielleicht auch deshalb, weil gerade das, was hier in diesem Vers beschrieben wird, etwas ist, was wir sehr häufig gar nicht erleben und gar nicht erfahren. Und weil uns das traurig macht, aber weil es leider die Realität ist und weil das Leben eben so ist. Annahme, das ist eine schöne Vorstellung. Ich denke, wir können froh und dankbar sein, wenn immer wir das erleben. Oder ist es nicht oft so, dass diese Annahme, die wir vermeintlich erfahren, doch manchmal haarscharf dieses Ziel verfehlen? Das könnten vielleicht so Erfahrungen sein, die offensichtlich nach Annahme aussehen, aber in Wirklichkeit nur tolerant sind. Ist das nicht auch so ein Modewort, ein Schlagwort unserer Zeit? Eine große Herausforderung heute, eine Aufforderung in unserer Gesellschaft. Sei tolerant, lass andere stehen. Wer weiß denn, was Toleranz wortwörtlich übersetzt bedeutet, ist ein lateinisches Wort. Also ich war in Latein auch ganz schlecht, aber ihr wisst ja, Sprachen war nicht meins. Weiß es zufällig einer? Genau, ja, danke. Sehr gut. Also, da haben doch welche in der Schule aufgepasst, das finde ich super. Ich hatte mir nur gemerkt aus Latein, veni, vidi, vici, ne? Er kam, sah und siegte. Aber ich glaube, das steht schon irgendwo in Asterix, ne? Deswegen kennt das fast jeder. Aber genau, die Übersetzung heißt erdulden und ertragen. Und merken wir, dass das was komplett anderes ist als Annahme? Denn eigentlich möchte ich ja nicht immer nur ertragen oder geduldet werden. Ich möchte angenommen werden, zu Hause sein dürfen. Ich möchte nicht nur stehen gelassen werden, so wie ich bin. Ich musste vorhin so dran denken, die Linda, du hast einen Regenschirm mit, ne? Das ist, ne? Ich möchte ja nicht so sein, vielleicht wie so ein alter Regenschirm, den ich irgendwo habe in der Ecke stehen lassen und dann erinnere ich mich nicht mehr dran und der ist aus den Augen, aus dem Sinn. Okay, war ein alter Regenschirm. Ich möchte nicht wie so ein Regenschirm irgendwo stehen gelassen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Vers hört. Vielleicht ist das, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, was man erlebt, sehr häufig das Gegenteil. Aber ich hatte es eben schon gesagt, dieser Vers hat zwei Seiten. Wo bist du bei diesem Vers? Mehr bei dem, dass du dich aufgefordert siehst, andere anzunehmen? Oder kommst du zu dem Schluss, dass du vielleicht zu denen gehörst, die selber Annahme brauchen? Oder ist alles Paletti? Läuft, wie man heute so sagt. Ne? Warum steht dieser Vers in der Bibel? Wenn wir mal den Zusammenhang aus dem Römerbrief kurz anschauen, dann erklärt das vielleicht auch schon einiges. Denn dieser Brief, geschrieben an die Gemeinde in Rom, da gab es einige Hintergründe. Hinter dieser Aufforderung des Apostel Paulus in diesem Vers, da steht ein ganz gewaltiger Konflikt in der Gemeinde in Rom. Paulus spricht hier zu Christinnen und Christen, die sehr unterschiedliche Herkunft hatten. Wir wissen, die Gemeinde in Rom, die hatte ein sehr buntes Gesicht durch eine Prägung von sehr vielen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen sozialen Schichten. Und dass das nicht ohne eine Herausforderung abging, das kann man sich vorstellen. Unterschiedliche Meinungen darüber, wie ein Christ zu leben hat, die führten dazu, dass man sich gegenseitig verunsicherte, dass man sich ein schlechtes Gewissen machte, dass man sich gegenseitig vielleicht ein Stück verachtete und verurteilte und dass in den Köpfen der Geschwister und in den Herzen so eine Art Zweiklassengesellschaft stattfand. Da waren Starke und da waren Schwache im Glauben. Und jeder versuchte, den anderen zu beeinflussen. Und dabei gab es die, die mehr Annahme wollten und andere, die vielleicht sogar Annahme verweigerten. Und dieser Streit, diese Konflikte drohten, die Gemeinde zu zerreißen, sie zu beschädigen. Und die einfache Empfehlung, die Paulus der Gemeinde gibt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und jetzt komme ich auf den Vers zurück, den Gesa uns am Anfang vorgelesen hat. Auch dort ist die Mitte dieses Verses von zentraler Bedeutung. Und das ist auch hier bei diesem Vers so. Wenn wir diesen Vers nicht von Anfang an lesen, sondern wenn wir ihn von der Mitte her lesen und nicht gleich mit der Aufforderung, die damit verbunden ist, beginnen, dann hört sich das Ganze ganz anders an. Dann beginnt dieser Vers nämlich mit der Aussage, wie Christus euch angenommen hat. Wie Christus euch angenommen hat. Und ich denke, das passt auch sehr schön zu diesem Sonntag, wo wir uns in besonderer Weise daran erinnern, was er dafür getan hat. Und wir haben in diesem Mittelblock dieses Verses die Grundlage und das Zentrum unseres Glaubens, wie Christus uns angenommen hat. Christus hat uns nicht nur angenommen, sondern er hat uns mitten hineingenommen in sein Leben, in seine Gemeinde, in seine Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater. Und weil ich mich von Christus angenommen und geliebt weiß, wissend, dass ich sicherlich nicht der Tollste in seinem, ich sag jetzt mal, in der Schar seiner Nachfolger bin nicht der tollste Christ, nicht das Musterbeispiel eines vorbildlichen Christen. Und trotzdem weiß ich mich von ihm angenommen. Und wenn ich darum weiß, dann möchte ich auch so handeln, wie er es getan hat. Dann möchte ich anderen mit Respekt begegnen, sie mit seinen Augen sehen, geduldig und nicht genervt, voll Hoffnung, ohne jemand abzuschreiben oder aufzugeben. Wenn wir den Vers von dieser Mitte heraus lesen, dann bekommt er eine andere Bedeutung. Dass sich Menschen, die sehr unterschiedlich sind, annehmen, das ist sicherlich ein sehr frommer Wunsch. Das ist so ein christlicher Slogan, vielleicht so auf der To-Do-Liste. Aber tun sollen wir es, wie Christus es mit uns getan hat. Bleiben wir erstmal dabei. Wie hat er es denn gemacht? Darauf müssen wir zunächst mal eingehen, darauf müssen wir zunächst mal achten. Und das betrifft beide Seiten. Es betrifft die Starken und die Schwachen. Es betrifft die, die annehmen und die, die angenommen werden. Es geht nicht darum, zu tolerieren und stehen zu lassen. Paulus greift hier richtig ins Volle, um den Römern und letztendlich auch uns das klar zu machen. In dem griechischen Wort, das wir hier in dieser Übersetzung mit annehmen, übersetzen, da steckt eigentlich noch viel mehr. Da geht es nämlich nicht nur ums Annehmen, sondern es geht auch ums Aufnehmen. Nehmt einander nicht nur an, sondern nehmt einander auf, wie Christus es getan hat. Wie hat er es denn getan? Ich denke, wenn wir an unseren Herrn denken, dann steckt dahinter ein ganz konkretes Eingreifen in unser Leben. Christus nimmt uns an, er nimmt uns auf. Er zieht uns aus der Gefahr und aus der Verlassenheit zu sich. Und er bietet uns Schutz, er bietet uns einen Raum, in dem wir uns wohlfühlen können. Wir finden dazu einen sehr schönen Vers in den Psalmen, in Psalm 18, in Vers 17. Da heißt es, er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Ich denke, ein sehr schöner Vers, der das beschreibt, was Christus mit uns in unserem Leben getan hat. Wie jemand, der einen Ertrinkenden rettet aus Fluten, so hat er uns gerettet. So ist er in unser Leben gekommen. So hat er uns angenommen und aufgenommen und ins Leben geholt, in seinen Raum, der uns beschützt. Und ich denke, das ist eine wunderbare Grundlage, auf der Paulus hier argumentiert. Christus hat euch aufgenommen, er hat sich eurer angenommen, hat euch das Leben geschenkt, hat euch gerettet. Und deshalb muss man eigentlich diesen Vers noch, man müsste eigentlich noch ein Wort hinzufügen, nehmt einander nicht nur an, sondern nehmt einander auf. Oder etwas persönlicher vielleicht sogar noch gesagt, lasst einander in euer Leben, den Schwachen und den Starken. Beiden gilt diese Aufforderung. Nehmt einander an, lasst einander in euer Leben, wie Christus euch in sein Leben gelassen hat. Wie Christus euch in seine, ja, in dieses wunderbare Errettungswerk mit hineingenommen hat. Ich denke, wir finden hier in diesem Vers einen wunderbaren Weg, wie wir andere Menschen annehmen können. Und vielleicht sogar das eine oder andere, was wir also als richtig empfunden haben, sich dann doch als nicht so sinnvoll herausstellt. Denn Annahme, das ist mehr als nur Toleranz um ihrer selbst willen. Annahme, das ist mehr als nur ein Wir-Gefühl zu erzeugen, trotz aller Unterschiedlichkeiten. Annahme ist mehr als den einen oder anderen mit mehr Liebe zu beachten. Annahme ist mehr als Appelle, die sich an christliche Nächstenliebe richten. Keine gemeinsame Idee oder Aufgabe, keine Lehre und keine Kirche schaffen das. Annahme fängt nicht mit dem Denken an den Menschen an, den ich doch bitte schön annehmen soll. Oder an Menschen, der mich annehmen soll. Es fängt mit einem Nachdenken über unseren Herrn an, über Jesus Christus, der mich an- und aufgenommen hat. Das heißt, ich erinnere mich daran, dass er mich fasste und mich aus dem Wasser zog und mich beschützt hat. Und es geht dann einen Schritt weiter. Und das bedeutet sicherlich manchmal auch ein Stück weit Mut oder auch gewagtes Vertrauen in unseren Herrn. Egal, welches geistliche Gepäck man mit sich trägt, welchen christlichen Stammbaum man hat, wie man geprägt ist, wie lange man schon im Glauben lebt oder welche Sprache man spricht oder wo wir herkommen. Egal, welche Überzeugung oder welche Lehre wir aus der Bibel ziehen, egal welche Kultur, welches Milieu, wie alt wir sind oder ob Frau oder Mann. Unser Miteinander wird nicht deshalb gut, weil wir uns darum bemühen. Es wird gut, wenn wir das verstehen und darüber nachdenken, wie unser Herr uns angenommen hat. Und es geht darum, ihm zu erlauben, das umzusetzen. In Römer 12, Vers 15 gibt es einen anderen Vers, der das unterstreicht. Da heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und genau das drückt das eigentlich aus, was unter Annehmen und Aufnehmen zu verstehen ist. Und das können wir auf der anderen Seite nicht, wenn wir nicht selber auch bereit sind, Einblicke zu geben. Einblicke in das, was uns bewegt, was uns freut, was uns Kummer bereitet, unsere Nöte und Sorgen, wenn wir einander nicht ein Stück weit in unser Leben lassen. Aber wenn wir das tun, dann bin ich davon überzeugt, dass diese Annahme wächst. Egal, auf welcher Seite du stehst, ob du der Starke bist oder der Schwache, der annimmt oder der Annahme annimmt. Und ich denke, genau so kann man auch diesen vermeintlichen Widerspruch aus dieser Geschichte von Bertolt Brecht erklären. Auf der einen Seite den anderen so annehmen, wie er ist, so wie Jesus es tat. Und aber auf der anderen Seite auch bereit zu sein, sich verändern zu lassen, wie Herr K. sich das wünschte. Und das möchte auch unser Herr, dass wir uns verändern zu seinem Bild. Ich erinnere an den Philipperbrief, wo das sehr schön so ausgedrückt wird, diese Gesinnung sei in euch. Das heißt, diese Aufforderung, dieser Gesinnung des Herrn Jesus nachzukommen, sich verändern zu lassen und immer mehr zu werden wie er. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. So heißt es am Ende dieses Verses. Und ich denke, das ist so ein wunderbarer Abschluss, der diesen Vers so schön eigentlich macht, in sich geschlossen. Womit möchten wir als Gemeinde glänzen? Möchten wir Gott loben? Sind es tolle, fantasievolle, kreative Gottesdienste, dass wir als Gemeinde wachsen? Ist es eine gefühlvolle, tolle Musik? Das alles dient nicht automatisch dem Lob Gottes, auch wenn es ein wichtiger Teil von Gemeinde ist und Gemeinde auszeichnet. Aber wie wir miteinander umgehen, ob Christus die Nahtstelle ist, die unsere Unterschiedlichkeiten, unsere Vielfalt zu einem wunderbaren Bild formt, sodass jeder sich mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, die Gott ihm geschenkt hat, einbringen kann. Genauso wie das Musikteam, was uns Sonntag für Sonntag mit dieser tollen Musik beschenkt, aber auch wie viele andere Dienste, das Gebet, in dem ihr die Gemeinde tragt, in dem ihr auch morgen Abend den Arbeitskreis tragt, die Anrufe bei den Geschwistern und wo ihr euch erkundigt, wie es ihnen geht, wo man teilnimmt an dem Leben des anderen, aber auch das Teilen von Nöten, wo man füreinander vor Gott einspringt und die Anliegen vor Gott bringt. Ich denke, all dies, das macht Gemeinde, das macht den echten Glanz und das macht auch den echten Lob Gottes aus. Unser Leben und Miteinander weisen auf Gott hin und ehren ihn. Oder sie tun es vielleicht nicht. Zu Gottes Lob, darin steht unsere Bestimmung als Menschen. Wir sollen Lobinstrumente, Lobsänger und Sängerinnen sein zur Ehre Gottes. Und das tun wir, wenn wir einander an- und aufnehmen. Dann ist unser Leben ganz persönlich, aber auch unser Leben hier als Gemeinde, ein Lobgesang zur Ehre Gottes. Und das wünsche ich uns allen. Und dazu die Liebe und die Geduld unseres Herrn.